Das Bekenntnis. Die Lehre von diesem hohen Geheimnis der Vorherbestimmung ist mit besonderer Klugheit und Sorgfalt zu behandeln, damit die Menschen, indem sie auf den in seinem Wort offenbarten Willen Gottes achten und ihm gehorchen, aus der Gewissheit ihrer wirksamen Berufung ihrer ewigen Erwählung versichert werden. So wird diese Lehre Stoff zu Lob, Ehrfurcht und Bewunderung Gottes darbieten sowie zu Demut, Fleiß und überreichem Trost für alle, die dem Evangelium aufrichtig gehorchen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 3, Abschnitt 8. Einleitung. Wer eine Wanderung durch unbekanntes Gebirge unternimmt, tut gut daran, eine Karte bei sich zu tragen. Die Karte zeigt den Weg, die Bäche, die Brücken, die Hütten, in denen man übernachten kann. Sie verzeichnet die Gefahrenstellen, die Steinschlagrinnen, die Altschneefelder, unter denen der Bach verschwindet, die ausgesetzten Grate, von denen es kein Entrinnen gibt, wenn das Wetter umschlägt. Aber die Karte zeigt nicht alles. Sie zeigt nicht, was unter der Erde liegt, nicht was die Berghänge im Innern zusammenhält. Sie zeigt nicht die geheimen Quellen, die tiefer im Berg entspringen, als irgendein Geologe sie je anbohren könnte. Der Wanderer, der seine Karte beiseite legt, um nach diesen verborgenen Tiefen zu graben, wird niemals ankommen. Er wird sein Ziel verfehlen, nicht weil die Karte unzureichend wäre, sondern weil er sie nicht für das benutzt, wozu sie gegeben ist, für den Weg. Das achte und letzte Stück des dritten Kapitels des Westminster-Bekenntnisses gleicht einer solchen Karte. Nach sieben Abschnitten, die den ewigen Ratschluss Gottes entfaltet haben, seinen Umfang, seine Freiheit, seinen doppelten Ausgang in Erwählung und Verwerfung, seine Unveränderlichkeit, seine Gründung in Christus, seine Einschließung aller Heilsmittel, nach all dieser Tiefe legen die Väter nun den Finger auf die Frage, die jeden Hörer bewegt, der diese Lehre zum ersten Mal vernimmt: Wie soll ich damit umgehen? Darf ich überhaupt davon sprechen? Und wenn ja, wie, ohne mir selbst oder anderen Schaden zuzufügen? Der achte Abschnitt ist kein Rückzug und keine Entschuldigung. Er sagt nicht, diese Lehre ist zu gefährlich, wir schweigen lieber. Sondern, diese Lehre ist ein hohes Geheimnis, und gerade weil sie es ist, verlangt sie eine besondere Art des Umgangs. Sie verlangt Klugheit und Sorgfalt. Sie verlangt, dass der Blick des Menschen nicht zuerst in den verborgenen Ratschluss eindringt, sondern bei dem verweilt, was Gott offenbart hat. Und sie verheißt eine reiche Ernte, Lob, Ehrfurcht, Bewunderung, Demut, Fleiß und überreichen Trost. Dieser Abschnitt steht bewusst am Ende, nicht am Anfang. Die Väter legen erst den Inhalt der Prädestinationslehre dar, dann den rechten Umgang mit ihr. Die Reihenfolge ist, erst verstehen, was die Schrift sagt, dann lernen, wie man mit dem Verstandenen umgeht. Wer diesen Abschnitt liest, ohne die vorangehenden sieben durchdrungen zu haben, gleicht einem Schüler, der die Sicherheitsregeln eines chemischen Labors studiert, ohne je einen Versuch durchgeführt zu haben. Die Regeln sind notwendig, aber sie ergeben erst Sinn, wenn man den Stoff kennt, auf den sie sich beziehen. Und doch ist dieser achte Abschnitt kein bloßes Anhängsel. Wer die vorangehenden sieben Abschnitte verstanden und bejaht hat und dann diesen achten übergeht oder missachtet, der hat das ganze Kapitel noch nicht recht begriffen. Denn die Prädestinationslehre ist, wie die Väter sagen, ein hohes Geheimnis, und ein Geheimnis, das ohne Klugheit behandelt wird, schlägt um in ein Gift, das Seelen vergiftet, statt sie zu nähren. Die Kirchengeschichte ist voll von Beispielen dafür, Menschen, die mit der Lehre von der Erwählung wie mit einer Keule um sich schlugen, Prediger, die von der Verwerfung sprachen, als hätten sie Einblick in die himmlischen Bücher, angefochtene Seelen, die sich in die Verzweiflung grübelten, weil sie in sich nicht die Spuren der Erwählung zu finden meinten. All diese Schäden rühren nicht von der Lehre selbst her, sondern von ihrer unsachgemäßen Handhabung. Ein scharfes Messer in der Hand eines Chirurgen rettet Leben, dasselbe Messer in der Hand eines Kindes richtet Unheil an. So ist es auch mit dieser Lehre, in den Händen der Klugheit, die das Bekenntnis fordert, wird sie zum Werkzeug des Trostes, in unklugen Händen wird sie zur Waffe der Zerstörung. Die biblischen Grundlagen. Der achte Abschnitt des dritten Kapitels ist, mehr noch als die vorangehenden, aus biblischen Grundsätzen gewoben. Er zitiert keinen einzelnen Vers, aber er atmet die Sprache der Schrift von der ersten bis zur letzten Zeile. Vier Schriftstellen ragen aus dem Gewebe hervor und verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Die grundlegendste Unterscheidung, die der ganze Abschnitt voraussetzt, hat Mose dem Volk Israel am Ende seiner langen Wüstenwanderung eingeschärft. Nachdem er das Gesetz verkündet, die Segnungen und Flüche ausgesprochen und den Bund erneuert hatte, sprach Mose ein Wort, das wie ein eiserner Pflock die Grenze markiert zwischen dem, was der Mensch wissen darf, und dem, was er nicht wissen soll. Was verborgen ist, ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern für ewig, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Das hebräische Wort für verborgen ist Nista, ein Partizip, das das Verhüllte, das Zugedeckte bezeichnet. Das Gegenwort ist Nigla, das Enthüllte, das Aufgedeckte. Mose zieht eine klare Linie, es gibt Gebiete der göttlichen Wirklichkeit, die dem menschlichen Auge nicht zugänglich sind, und es gibt Gebiete, die Gott enthüllt hat. Die verborgenen Dinge gehören Gott, und zwar ihm allein. Das Verb ist kein bloßes Zugeständnis, sie sind sein Eigentum. Der Mensch, der nach ihnen greift, greift nach fremdem Besitz. Die offenbarten Dinge hingegen gehören uns und unseren Kindern. Der hebräische Text fährt fort, für ewig, das heißt, diese Zuordnung ist keine vorübergehende Anordnung, sondern eine bleibende Ordnung. Und der Zweck der offenbarten Dinge ist unmissverständlich praktisch, dass wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes. Gottes Offenbarung ist nicht zur Befriedigung der Neugier gegeben, sondern zur Anleitung des Gehorsams. Die Westminster-Väter haben diesen Vers gekannt und seine Unterscheidung in die Struktur des achten Abschnitts eingewoben. Wenn sie schreiben, dass die Menschen auf den in seinem Wort offenbarten Willen Gottes achten und ihm gehorchen sollen, dann halt darin das Mosaische, das wir tun sollen. Wieder. Der Weg zur Heilsgewissheit führt nicht über die Erforschung des verborgenen Ratschlusses, sondern über den Gehorsam gegen das offenbarte Wort. Die zweite Stelle, die den achten Abschnitt prägt, ist der apostolische Befehl, den Petrus gegen Ende seines Lebens niederschrieb. Der Fischer vom See Genezareth, der wusste, was es heißt, beim Namen gerufen zu werden, schrieb an Gemeinden, die unter Druck standen, darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln, und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das griechische Verb, das Luther mit bemüht euch übersetzt, ist spudas. Es meint nicht ein gelegentliches Nachdenken, sondern ein angestrengtes, eifriges Bemühen, eine Dringlichkeit, die andere Dinge zurückstellt, um dieses eine Ziel zu erreichen. Petrus spricht nicht von einer beiläufigen Frage, die man sich gelegentlich stellt. Er spricht von der zentralen Aufgabe des christlichen Lebens, sich der eigenen Erwählung zu vergewissern. Und beachte die Reihenfolge, Berufung und Erwählung. Im ewigen Ratschluss geht die Erwählung der Berufung voraus, Gott erwählt, dann beruft er. Aber in der Erfahrung des Gläubigen ist die Reihenfolge umgekehrt. Der Mensch erfährt zuerst die Berufung, er hört das Evangelium, der Geist öffnet ihm das Herz, er glaubt. Und aus dieser erfahrenen Berufung schließt er auf die vorausgehende Erwählung zurück. Nicht weil er die verborgene Liste der Erwählten eingesehen hätte, sondern weil er weiß, wen Gott beruft, den hat er zuvor erwählt. Die Berufung ist die sichtbare Frucht einer unsichtbaren Wurzel. Wenn die Frucht da ist, ist die Wurzel lebendig. Das griechische Wort für festmachen ist bebaios, fest, zuverlässig, unerschütterlich. Es ist dasselbe Wort, das für einen Anker gebraucht wird, der im Sturm hält. Petrus will nicht, dass die Gläubigen ihre Erwählung im Ratschluss Gottes fester machen, denn der Ratschluss ist in sich selbst unerschütterlich fest. Er will, dass sie in ihrer eigenen Wahrnehmung fest werde, dass sie aus dem Schwanken der Unsicherheit in die Ruhe der Gewissheit gelangen. Und das Mittel dazu ist nicht eine mystische Innenschau, die in die Tiefen der eigenen Seele hinabsteigt. Es ist der Gehorsam, der die von Petrus genannten Tugenden Glaube, Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Gottesfurcht, brüderliche Liebe im Leben hervorbringt. Wenn ihr dies tut, sagt Petrus, werdet ihr nicht straucheln. Die Werke sind nicht der Grund der Erwählung, aber sie sind die Bestätigung. Ein Baum, der keine Frucht bringt, gibt keinen Beweis, dass er lebt. Die dritte Schriftstelle führt uns an den Rand des menschlichen Begreifens, wo die Theologie in Anbetung umschlägt. Nachdem Paulus drei Kapitel lang die Tiefen der göttlichen Erwählung durchmessen hat, bricht er in einen Lobgesang aus. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Jedes griechische Wort, das Paulus hier wählt, atmet die Atmosphäre des achten Abschnitts. Tiefe, Bathos, bezeichnet die Tiefe des Meeres, den Abgrund, den kein Senkblei erreicht. Unbegreiflich anexaontos heißt wörtlich, nicht zu durchforschen, ein Weg, den kein Forscher zu Ende gehen kann. Unerforschlich anexichniastos ist der Sprache der Fährtenleser entlehnt, eine Spur, die sich verliert, ein Fußabdruck, dem man nicht mehr folgen kann. Paulus steht vor dem Geheimnis, das die Väter ein hohes Geheimnis nennen, und was er tut, ist nicht, es in eine handhabbare Formel zu pressen. Er betet an. Die Lehre endet nicht in einer systematischen Tabelle, sondern in einer Doxologie. Das ist die Haltung, die das Bekenntnis meint, wenn es schreibt, die Lehre werde Stoff zu Lob, Ehrfurcht und Bewunderung Gottes darbieten. Die vierte Stelle ist so kurz wie tief und steht im Psalter als eine Perle stiller Weisheit. David, der König, der die Höhen des Throns und die Tiefen der Sünde kannte, dichtet, Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden wie ein gestilltes Kind bei seiner Mutter. Das hebräische Wort, das mit umgehen übersetzt ist, heißt Halak, ein gewöhnliches Wort für gehen, wandeln, sich mit etwas befassen. David hat sich bewusst geweigert, in Dinge einzudringen, die jenseits seiner Fassungskraft liegen. Die großen Dinge, hebräisch Dolot, und die zu wunderbaren, Niflauti, sind nicht einfach intellektuelle Probleme, sondern Geheimnisse der göttlichen Wirklichkeit, vor denen das Geschöpf nur schweigen kann. Und dann folgt das Bild, das zu den zartesten der Bibel gehört, das gestillte Kind bei seiner Mutter. Das hebräische Gamul bezeichnet ein Kind, das nicht mehr unruhig nach der Brust verlangt, sondern gesättigt und zufrieden in der Nähe der Mutter ruht. Es hat alles, was es braucht, und es verlangt nicht nach dem, was jenseits seiner Reichweite liegt. Das ist das Bild der Seele, die mit dem hohen Geheimnis der Vorherbestimmung umzugehen gelernt hat, still, zufrieden, geborgen. Zwei weitere Schriftworte runden das biblische Bild ab. Der Apostel Paulus schreibt an die Thessalonicher, denn, liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid, denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Hier sehen wir, wie Paulus die Erwählung erkennt, nicht durch einen Blick in den Himmel, sondern durch das, was auf Erden geschah. Das Evangelium kam nicht nur als menschliches Wort, sondern in der Kraft des Geistes. Die Thessalonicher wurden nicht nur äußerlich angesprochen, sondern innerlich überführt. Das Wirken des Geistes in der Verkündigung, das ist die sichtbare Seite der unsichtbaren Erwählung. Und im Epheserbrief schreibt derselbe Apostel, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Siegel des Geistes ist nicht die Erwählung selbst, sondern deren Bestätigung. Das Siegel markiert den Eigentumswechsel, wer versiegelt ist, gehört nicht mehr sich selbst, sondern Gott. Und das Siegel ist zugleich das Angelt, das Unterpfand, die erste Rate des vollen Erbes, das noch aussteht. Wer den Geist als Siegel empfangen hat, darf gewiss sein, der Gott, der das Siegel aufgedrückt hat, wird das volle Erbe nicht vorenthalten. Diese sechs Schriftworte Mose, Petrus, Paulus, David ergeben zusammen das biblische Gerüst, auf dem der achte Abschnitt ruht. Sie lehren uns, dass es eine Grenze zwischen dem Verborgenen und dem Tschefenbarten gibt, dass die Erwählung an der Berufung erkannt wird, dass die angemessene Antwort auf das Geheimnis die Anbetung ist und dass die Seele, die an dieser Lehre nicht zerbricht, zur Stille eines gestillten Kindes findet. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter schrieben diesen Abschnitt nicht als theologische Neuerung, sondern als Zusammenfassung eines Jahrhunderts reformierter Erfahrung. Die Prädestinationslehre war seit der Reformation verkündet worden, und sie hatte zwei sehr verschiedene Arten von Früchten hervorgebracht. Wo sie mit Klugheit und Sorgfalt behandelt wurde, hatte sie angefochtenen Seelen Trost gespendet, den Hochmut gedemütigt und die Anbetung vertieft. Wo sie ohne diese Klugheit behandelt wurde, hatte sie Ärgernis erregt, schwache Gewissen zermalmt und den Namen Gottes in Verruf gebracht. Die Väter kannten beide Arten von Predigern. Sie kannten jene, die von der Erwählung wie von einem persönlichen Triumph sprachen, als hätten sie selbst bei der Auswahl der Auserwählten mitgewirkt, die das Wort verworfen. Ohne Tränen aussprachen, die auf die Frage eines geängstigten Gemeindegliedes mit einem Achselzucken antworteten, wenn du nicht erwählt bist, kann ich dir auch nicht helfen. Und sie kannten auch jene, die aus Furcht vor solchen Entgleisungen die Lehre gänzlich verschwiegen, sie aus der Predigt verbannten und den Gemeinden die Speise vorenthielten, die Gott ihnen zugedacht hatte. Gegen beide Verirrungen richtet sich der achte Abschnitt. Die erste widerlegt er, indem er besondere Klugheit und Sorgfalt fordert, einen seelsorgerlichen Umgang, der den Unterschied zwischen einem scharfen Messer in der Hand des Chirurgen und in der Hand des Kindes kennt. Die zweite widerlegt er, indem er darauf besteht, dass die Lehre recht behandelt, Stoff zu Lob, Ehrfurcht und Bewunderung Gottes, sowie zu Demut, Fleiß und überreichem Trost darbietet. Man verschweigt eine Lehre nicht, die Gott gegeben hat, um seine Kinder zu trösten. Die zentrale Einsicht des Abschnitts ist die Unterscheidung zwischen dem verborgenen Ratschluss Gottes und dem scheffenbarten Willen Gottes. Der verborgene Ratschluss, das, was Gott von Ewigkeit her über jeden einzelnen Menschen beschlossen hat, ist dem menschlichen Auge nicht zugänglich. Niemand kann in das Buch des Lebens schauen und seinen eigenen Namen darin lesen. Der scheffenbarte Wille hingegen, das, was Gott in der Schrift verkündet hat, liegt offen vor aller Augen. Er lautet: Glaubt an den Herrn Jesus, so werdet ihr selig. Er lautet: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaustossen. Er lautet: Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Die Väter lehren nun, dass der Weg zur Heilsgewissheit nicht beim verborgenen Ratschluss beginnt, sondern beim scheffenbarten Willen. Der Mensch soll nicht fragen: Bin ich erwählt? Und dann nach Spuren der Erwählung in seinem Leben suchen. Er soll fragen: Was hat Gott mir befohlen? Und dem Befehl gehorchen. Und im Gehorchen wird er entdecken, dass sein Gehorsam, so unvollkommen er auch sei, die Frucht des Geistes ist, der nur da wirkt, wo die Erwählung vorausgegangen ist. Die Reihenfolge ist von entscheidender Bedeutung. Beginnt der Mensch beim verborgenen Ratschluss, so endet er entweder in der Vermessenheit, wenn er sich ohne Grund der Erwählung rühmt, oder in der Verzweiflung, wenn er die Spuren der Gnade in seinem Leben nicht zu entdecken meint. Beginnt er beim scheffenbarten Willen, so findet er im Gehorsam die Besiegelung seiner Erwählung. Der lateinische Text des Bekenntnisses verwendet an dieser Stelle das Wort Prudentia, das kluge, abwägende, situationsgerechte Handeln meint. Prudentia ist die Tugend dessen, der nicht nur weiß, was wahr ist, sondern auch, wann und wie und zu wem es gesagt werden muss. Der Arzt, der die Diagnose kennt, weiß noch nicht, wie er sie dem Patienten mitteilen soll. Der Lehrer, der den Stoff beherrscht, weiß noch nicht, wie er ihn einem Kind erklären muss. So weiß auch der Theologe, der die Prädestinationslehre verstanden hat, noch lange nicht, wie er sie einer Gemeinde predigen oder einem Angefochtenen nahebringen soll. Dazu bedarf es der Prudentia, der Klugheit, die das Bekenntnis fordert. Der Ausdruck aus der Gewissheit ihrer wirksamen Berufung, ihrer ewigen Erwählung versichert werden, verdichtet die gesamte Methodik des Abschnitts in einem einzigen Satz. Die wirksame Berufung, jener innere, lebendig machende Ruf des Heiligen Geistes, durch den der tote Sünder zum geistlichen Leben auferweckt und befähigt wird, Christus zu umfassen, ist etwas, das man erkennen kann. Sie ist kein Geheimnis. Sie hinterlässt Spuren in der Seele, Sündenerkenntnis, Hunger nach Gerechtigkeit, Glaube an Christus, Liebe zu Gott, eine neue Ausrichtung des Willens. Diese Spuren sind in diesem Leben nicht vollkommen, sie sind schwach, flackernd, mit Sünde vermischt. Aber sie sind wirklich. Und überall, wo sie vorhanden sind, so schwach und angefochten sie auch sein mögen, sind sie die Wirkung einer Ursache, die in die Ewigkeit zurückreicht. Die wirksame Berufung ist die sichtbare Frucht einer unsichtbaren Wurzel. Wenn die Frucht da ist und sei es auch nur als ein erster, zarter Trieb, dann ist die Wurzel lebendig. Die letzte Zeile des Abschnitts zählt die Früchte auf, die aus dem Boden der recht behandelten Lehre wachsen. Lob, Ehrfurcht und Bewunderung Gottes, das ist die vertikale Dimension, die Seele, die den Abgrund der göttlichen Weisheit gesehen hat und in Anbetung versinkt. Demut, Fleiß und überreicher Trost, das ist die horizontale Dimension, die Seele, die weiß, dass sie nichts hat, was sie nicht empfangen hätte, die sich den von Gott verordneten Mitteln eifrig zuwendet und die in der Gewissheit der Erwählung eine Ruhe findet, die keine irdische Erschütterung rauben kann. Der Nachdruck liegt auf dem letzten Wort, Trost. Die Prädestinationslehre, recht behandelt, ist nicht eine Lehre, die in die Verzweiflung treibt, sondern eine Lehre, die aus der Verzweiflung rettet. Sie ist der Anker, der in den Grund der ewigen Liebe hinabreicht und das Schiff der Seele im Sturm der Anfechtung festhält. Wer aus dem achten Abschnitt nicht getröstet hervorgeht, hat ihn nicht recht verstanden oder er hat ihn ohne die Klugheit gelesen, die er fordert. Theologische Tiefe. Die Kunst, eine tiefe Lehre seelsorgerlich zu handhaben, ist keine Entdeckung der Westminster-Väter. Sie durchzieht die gesamte reformierte Tradition von ihren Anfängen an. Fünf Stimmen aus verschiedenen Jahrhunderten mögen uns helfen zu verstehen, was der achte Abschnitt lehrt. Johannes Calvin hat in seiner Institutio das Verhältnis zwischen der logischen Ordnung des Ratschlusses und der seelsorgerlichen Ordnung der Verkündigung klar beschrieben. Im ewigen Ratschluss geht die Erwählung der Berufung voraus, Gott erwählt, bevor er beruft. Aber in der Erfahrung des Gläubigen ist die Reihenfolge umgekehrt. Der Mensch erfährt zuerst die Berufung und erkennt dann, dass diese Berufung in der Erwählung gründet. Calvin besteht darauf, dass die Verkündigung dieser umgekehrten Ordnung folgen muss. Der Prediger, der mit der nackten Erwählung beginnt, ohne den Weg über die Berufung zu gehen, gleicht einem Baumeister, der das Dach vor den Mauern errichtet. Die Gemeinde soll nicht in den Ratschluss zu steigen versuchen, sie soll auf den Ruf des Evangeliums hören. Und in diesem Ruf, wenn er im Herzen Frucht bringt, wird sie die Gewissheit finden, dass sie vor Grundlegung der Welt geliebt war. Calvin gebrauchte dafür das Bild des Spiegels. Christus ist der Spiegel, in dem der Erwählte seine Erwählung erblickt. Wer in Christus ist, wer dem Sohn vertraut, wer seine Gerechtigkeit ergriffen hat, der braucht nicht weiter zu fragen, ob er erwählt sei. Die Frage ist beantwortet, nicht durch einen Blick in den verborgenen Ratschluss, sondern durch den Blick auf den offenbarten Christus. Calvin wusste, dass es Seelen gibt, die sich in der Frage nach der Erwählung verzehren und die dabei das eine versäumen, was ihnen Gewissheit schenken könnte, den einfältigen, kindlichen Glauben an das Evangelium. Seine seelsorgerliche Regel lautete, wenn du wissen willst, ob Gott dich von Ewigkeit her geliebt hat, so frage nicht nach dem Ratschluss, sondern frage, ob du Christus liebst. Denn wen Christus zu sich gezogen hat, den hat der Vater ihm gegeben, und wen der Vater ihm gegeben hat, den hat er von Ewigkeit her geliebt. Heinrich Bullinger, der die Zürcher Kirche nach Zwinglis Tod durch die Stürme der Reformationszeit steuerte, hat in seinen Dekaden die Lehre von der Erwählung mit einer seelsorgerlichen Behutsamkeit behandelt, die den achten Abschnitt des Bekenntnisses vorwegnimmt. Bullinger betonte, dass die Prädestination kein Gegenstand der Spekulation sei, sondern ein Grund der Demut und des Trostes. Er kannte die Gefahr, dass Menschen sich in die Tiefen des Ratschlusses verlieren und dabei den Boden unter den Füßen verlieren. Sein Rat war derselbe, den später das Bekenntnis geben würde, haltet euch an das Jeffenbarte. Die ewige Erwählung ist verborgen, aber das Evangelium ist öffentlich. Der Ratschluss steht im Himmel geschrieben, aber die Verheißungen stehen in der Schrift. Und die Schrift sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Bullinger ermutigte die Zürcher Gemeinde, sich nicht in Grübeln zu verlieren, sondern im Glauben zu stehen und im Gehorsam zu wandeln. Die Früchte des Glaubens, die Liebe zu Gott und den Brüdern, die Geduld in der Trübsal, der Kampf gegen die Sünde sind die Siegel, mit denen der Geist die Erwählung im Herzen der Gläubigen bestätigt. Thomas Manton, ein Mitglied der Westminster-Versammlung selbst, dessen Predigt über den 131. Psalm zu den tiefsten seelsorgerlichen Texten des englischen Puritanismus gehört, hat die geistliche Krankheit benannt, die den unklugen Umgang mit der Prädestinationslehre kennzeichnet, die Neugier. Für Manton ist die Neugier nicht eine harmlose intellektuelle Regung, sondern die Krankheit des gefallenen Verstandes. Der natürliche Mensch will wissen, was zu wissen ihm nicht zusteht. Er will in die geheimen Tiefen Gottes eindringen, als stünde er auf gleicher Augenhöhe mit dem Schöpfer. Und wenn er feststellt, dass er es nicht kann, empört er sich entweder gegen Gott oder verfällt der Verzweiflung. Manton verordnet dieser Neugier ein heilsames Gegengift, die Beschäftigung mit dem Chefenbaten. Die Energie des Verstandes, die sich im vergeblichen Versuch verzehrt, den Ratschluss zu durchdringen, soll in das Studium und die Ausübung des Chefenbaten-Willens umgeleitet werden. Wer sich fragt, ob er erwählt sei, soll nicht die himmlischen Bücher zu lesen versuchen, sondern die Schrift aufschlagen und tun, was sie befiehlt. Im Tun wird er finden, was er im Grübeln nicht fand. William Ames, jener englische Puritaner, der in den Niederlanden zum Berater der Dordrechter Synode wurde, hat in seiner Marrow of Theology die praktische Anwendung der Prädestinationslehre mit einer Genauigkeit entfaltet, die dem 8. Abschnitt des Bekenntnisses genau entspricht. Ames bestand darauf, dass jede Lehre auf das Gewissen des Menschen zielen muss und dass die Prädestination keine Ausnahme bildet. Für Ames hat diese Lehre, recht behandelt, drei Wirkungen im Gläubigen: Demut, weil das Heil ganz und gar auf Gnade beruht, Fleiß, weil der Ratschluss die Mittel mit umfasst, und Trost, weil das Fundament des Heils außerhalb des eigenen Ichs im unwandelbaren Ratschluss Gottes liegt. Aber Ames warnte zugleich mit Nachdruck vor dem Missbrauch der Lehre. Der voreilige und neugierige Umgang mit diesem Geheimnis, schrieb er, ist der Anlass für viel Unheil in der Kirche gewesen. Einige haben es zu einem Kissen der Trägheit gemacht, andere zu einem Sporn der Verzweiflung. Beide irren, weil sie den Ratschluss von den Mitteln trennen. Der Satz klingt, als wäre er ein Kommentar zum 8. Abschnitt, und er zeigt, wie tief die Unterscheidung zwischen rechtem und falschem Umgang in der reformierten Überlieferung verwurzelt ist. Thomas Boston, der schottische Pfarrer, dessen seelsorgerliche Schriften viele Gläubige begleitet haben, kannte die Nöte der angefochtenen Seelen aus eigener Erfahrung. Boston wusste, dass es Christen gibt, die aufrichtig an Christus glauben und dennoch von der Frage umgetrieben werden, ob sie wirklich zu den Erwählten gehören. Diesen Seelen gab er einen Rat, der ganz im Geist des 8. Abschnitts steht: Sieh nicht auf den Ratschluss, sondern auf die Merkmale der Gnade in deinem Leben. Bostons Liste dieser Merkmale ist seelsorgerlich durchdacht. Hast du deine Sünden erkannt und betraust du sie? Fliehst du zu Christus als deiner einzigen Zuflucht? Liebst du die Brüder, auch wenn ihre Eigenheiten dich reizen? Hast du einen Hunger nach dem Wort Gottes, auch wenn du beim Lesen oft zerstreut bist? Wo diese Merkmale vorhanden sind, so schwach und unvollkommen auch, da ist die Erwählung gegenwärtig. Denn sie sind die Früchte des Geistes, und der Geist wohnt nur in denen, die Gott von Ewigkeit her zu seinem Eigentum bestimmt hat. Diese fünf Zeugen, Calvin, Bullinger, Manton, Ames, Boston, lehren uns, jede auf ihre Weise, dass die Prädestinationslehre ein kostbares Gut ist, das mit Bedacht behandelt werden will. Sie ist kein Spielzeug für theologische Neugierige und keine Waffe für geistliche Raufbolde. Sie ist Brot für die Hungrigen und Trank für die Durstigen, aber nur, wenn sie mit der Klugheit ausgeteilt wird, die das Bekenntnis fordert. Anwendung für das reformierte Leben. Wie sieht ein Leben aus, das den 8. Abschnitt des 3. Kapitels nicht nur gelesen, sondern verinnerlicht hat? Die Antwort entfaltet sich in 6 konkreten Haltungen, die den Alltag des Glaubens prägen. Erstens, stille deine Neugier, wo Gott eine Grenze gezogen hat. Der erste und vielleicht schwerste Schritt im Umgang mit der Prädestinationslehre ist die Anerkennung, dass es Dinge gibt, die du nicht weißt, nicht wissen kannst und nicht wissen sollst. Das fällt dem Menschen schwer. Unser Verstand will alles durchdringen, jedes Warum ergründen, keinen Winkel der göttlichen Wirklichkeit unerforscht lassen. Aber Gott hat die Grenze gezogen, und er hat sie zu deinem Schutz gezogen. Ein Kind, das auf einer Bergwanderung an der Hand des Vaters geht, muss nicht wissen, was jenseits des Grates liegt. Es muss wissen, dass der Vater es weiß. Die geheimen Dinge gehören Gott. Deine Aufgabe ist es nicht, den Schleier zu lüften, den er über seinen Ratschluss gebreitet hat. Deine Aufgabe ist es, das zu tun, was er offenbart hat. Jede Stunde, die du damit verbringst, in den verborgenen Ratschluss einzudringen, ist eine Stunde, die du dem offenbarten Willen entziehst. Kehre um von der Spekulation zum Gehorsam. Zweitens, suche die Spuren deiner Erwählung nicht im Himmel, sondern in deinem eigenen Herzen, genauer, in dem, was der Geist in deinem Herzen wirkt. Der sicherste Prüfstein der Erwählung ist die wirksame Berufung. Frage dich, nicht ob dein Name im Buch des Lebens steht, sondern ob der Geist dich zum Leben erweckt hat. Hast du deine Sünde erkannt? Nicht nur als allgemeine Unvollkommenheit, sondern als persönliche Schuld vor dem heiligen Gott? Fliehst du in dieser Not zu Christus und zu niemandem sonst? Ist dir Christus kostbar, nicht nur als Lehrer oder Vorbild, sondern als der, der für deine Sünden gestorben und zu deiner Rechtfertigung auferstanden ist? Hast du einen verborgenen Kampf mit der Sünde in deinem Herzen, den niemand sieht außer Gott? Sehnst du dich, auch nur in schwachen Ansätzen, nach der Heiligung? Wenn du diese Fragen nicht mit der Zuversicht eines vollkommenen Glaubenshelden, aber doch mit der Ehrlichkeit eines Menschen beantworten kannst, der weiß, dass er ohne Christus verloren wäre, dann hast du allen Grund, deiner Erwählung gewiss zu sein. Die Wirklichkeit dieser Regungen, und sei es auch nur die Trauer darüber, dass sie so schwach sind, ist das Werk des Geistes. Und der Geist wirkt nur in denen, die der Vater von Ewigkeit her geliebt hat. Drittens, lass die Lehre von der Erwählung dich demütigen. Es gibt einen paradoxen Zug in der Kirchengeschichte, eine Lehre, die ausdrücklich jeden menschlichen Ruhm ausschließt, hat manchmal die ruhmsüchtigsten Geister hervorgebracht. Der Mensch, der die Erwählung verstanden zu haben meint, kann in die Versuchung geraten, auf jene herabzublicken, die sie nicht verstehen oder nicht annehmen. Er verwechselt dogmatische Korrektheit mit geistlicher Reife und theologische Präzision mit Heiligkeit. Gegen diese Versuchung richtet sich das Bekenntnis, wenn es sagt, die rechte Behandlung der Lehre bringe Demut hervor. Denn was lehrt die Erwählung? Dass deine Rettung ganz und gar Gnade ist. Dass Gott dich erwählt hat, bevor du ihn erwählen konntest. Dass nichts in dir, kein vorhergesehener Glaube, kein vorhergesehenes Werk, keine vorhergesehene Tugend, ihn bewogen hat, seine Liebe auf dich zu setzen. Du bist ein Schuldner der Gnade und nur der Gnade. Du hast nichts, das du nicht empfangen hättest. Wenn du aber alles empfangen hast, was hast du dann, dessen du dich rühmen könntest? Die Erwählungslehre, recht verstanden, entkleidet den Menschen jeder Selbstgerechtigkeit und lässt ihn vor Gott mit leeren Händen stehen. Diese Haltung, leere Hände, einem gebenden Gott entgegengestreckt, ist die Haltung der Demut. Viertens, lass die Lehre dich fleißig machen, nicht gleichgültig. Das ist eine der großen seelsorgerlichen Gefahren im Umgang mit der Prädestination. Der Mensch schließt von der Festigkeit des Ratschlusses auf die Entbehrlichkeit seiner eigenen Mühe. Wenn Gott schon bestimmt hat, wer gerettet wird, wozu dann noch beten, das Wort lesen, gegen die Sünde kämpfen? Das Bekenntnis stellt dieser falschen Logik die Wahre entgegen, wenn es sagt, die Lehre bringe Fleiß hervor. Denn der Ratschluss umfasst nicht nur das Ziel, sondern auch die Mittel. Gott hat nicht nur verordnet, dass die Erwählten das ewige Leben ererben, er hat auch den Glauben verordnet, durch den sie es ergreifen, die Heiligung, durch die sie zubereitet werden, und die Bewahrung, durch die sie ans Ziel gelangen. Deine Gebete, dein Kampf gegen die Sünde, dein Ringen um Heiligung, das sind nicht menschliche Zusätze zum göttlichen Heilswerk, sondern die von Gott selbst bestimmten Kanäle, durch die der Geist das Heilswerk in dir zur Vollendung bringt. Sie vernachlässigen heißt nicht, auf den Ratschluss zu vertrauen, es heißt, den Ratschluss zu verachten. Fünftens, lass die Lehre dir zum überreichen Trost werden, für den sie bestimmt ist. Das letzte Wort des Abschnitts ist Trost und darin liegt eine tiefe Absicht. Die Prädestinationslehre ist in ihrer tiefsten Absicht keine Lehre, die erschüttert, sondern eine Lehre, die verankert. Sie sagt dir, dass deine Rettung nicht am dünnen Faden deiner eigenen Treue hängt, sondern im unveränderlichen Ratschluss Gottes verankert ist. Sie sagt dir, dass der Gott, der dich vor Grundlegung der Welt geliebt hat, dich lieben wird, wenn diese Welt vergangen ist und nichts mehr bleibt als der ewige Sabbat. Sie sagt dir, dass Christus keinen von denen verlieren wird, die der Vater ihm gegeben hat, nicht einen, auch dich nicht. Wenn dein Glaube schwach ist, wenn deine Heiligung zu stagnieren scheint, wenn Satan seine feurigen Pfeile der Anklage auf dich abschießt, wenn dein eigenes Herz dich verdammt, dann ist die Lehre von der Erwählung eine Festung, in die du fliehen kannst. Gott ist größer als dein Herz und sein Ratschluss ist älter als deine Sünde. Ich habe dich je und je geliebt, spricht er durch den Propheten, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Die ewige Liebe ist die Ursache, das Ziehen in der Zeit ist die Wirkung. Wenn du gezogen bist, dann bist du geliebt und nichts kann dich von dieser Liebe scheiden. Sechstens, lass die Lehre in Anbetung münden, nicht in Besserwisserei. Paulus beendet Römer 9-11 nicht mit einer Definition, sondern mit einem Lobgesang. Die Prädestinationslehre, die nicht zur Anbetung führt, hat ihr Ziel verfehlt. Sie offenbart den unauslautbaren Gott, der niemandem Rechenschaft schuldet, dessen Wege höher sind als unsere Wege und dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Vor diesem Gott gibt es nur eine Haltung, nicht die Haltung dessen, der alles erklärt hat, sondern die Haltung dessen, der vor dem Geheimnis verstummt und im Verstummen Gott die Ehre gibt. Wer meint, er habe die Prädestination im Griff, der hat sie am wenigsten begriffen. Sie ist kein System, das man beherrscht. Sie ist ein Ozean, an dessen Ufer man kniet. Gebet. Herr, unser Gott, vor dem die Tiefen des Meeres und die Tiefen deines Ratschlusses gleichermaßen verborgen sind, wir beugen uns vor dir und bekennen, dass unsere Herzen oft mehr neugierig als gehorsam gewesen sind. Wir haben nach dem gegriffen, was du verborgen hast, und wir haben versäumt, was du uns befohlen hast. Vergib uns die Vermessenheit, mit der wir in deine geheimen Tiefen eindringen wollten, als stünden wir auf gleicher Höhe mit dir. Lehre uns die Stille des gestillten Kindes, das nichts weiß von den großen Dingen, die ihm zu wunderbar sind, und das dennoch geborgen ruht in der Nähe dessen, der es liebt. Wir danken dir für das Evangelium, das du nicht verborgen, sondern offenbart hast. Wir danken dir, dass du in Christus Jesus deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Dieses Wort ist nicht zu hoch für uns und nicht zu ferne. Es ist nahe, in unserem Munde und in unserem Herzen. Lass es uns ergreifen mit einfältigem, kindlichem Glauben und lass uns in diesem Glauben die Gewissheit finden, dass du uns vor Grundlegung der Welt geliebt und zu deinem Eigentum bestimmt hast. Wirke in uns, so bitten wir, die Früchte der Erwählung. Schenke uns Demut, die weiß, dass wir nichts haben, was wir nicht empfangen hätten. Schenke uns Fleiß, der die Mittel der Gnade nicht verachtet, sondern eifrig gebraucht, weil du sie verordnet hast. Und schenke uns jenen überreichen Trost, der nicht in der Stärke unseres Glaubens ruht, sondern in der Treue deines Ratschlusses. Wenn unser Glaube wankt und unser Herz uns verklagt, dann lass uns fliehen in die Festung deiner ewigen Liebe, die älter ist als unsere Sünde und fester als unser Wanken. Und zuletzt, wenn die volle Zahl der Erwählten gesammelt und der letzte deiner Ratschlüsse zur Vollendung gelangt ist, dann lass uns vor deinem Thron stehen und dich preisen, nicht weil wir die Tiefen deiner Weisheit ergründet hätten, sondern weil wir in ihnen geborgen waren. An jenem Tag wird das Stammeln der Zeit dem Gesang der Ewigkeit weichen, und was wir hier nur im Spiegel und in dunklem Rätselwort erkannten, das werden wir schauen von Angesicht zu Angesicht. Beschleunige diesen Tag, Herr Jesus. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, der, obwohl er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Ihm, der für uns zur Sünde gemacht wurde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden, ihm sei Ehre und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.